Schwarz hören.
Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin. Zumindest war das mal so, ja. Richtig? Multitalent, Frau Stachel?
Ich hasse diesen Begriff.
Fängt ja gut an.
Ich sage Ihnen das mal, weil hier in Deutschland gilt ja schon jemand, der eine Tür aufmacht, eine Kaffeetasse in der Hand hat und guten Morgen sagt, als Multitalent. Ich war vielseitig begabt. Wollen wir uns darauf einigen?
Ja, wobei das dann ja eher ein Multitalent ist, als das, was Sie gerade beschrieben haben. Denn das ist ja nichts Besonderes. Sie hingegen können ja ganz verschiedene Genres.
Ja, aber das musste ich mir auch erarbeiten. Das ist nicht so zugefallen. Natürlich hatte ich für die entsprechenden Genres eine Begabung. Und deshalb konnte ich mich auch lange nicht entscheiden, was ich werde. Nur, dass ich zum Theater will, das war klar. Aber ob ich jetzt Opernsängerin werde oder Tänzerin, Schauspiel stand noch gar nicht zur Debatte, sondern eher so, ich sag mal, die ausufernde Körperlichkeit, das etwas Größere, das schwebte mir vor.
Ja.
Und es ist halt immer an gewissen Dingen gescheitert, wo es dann doch nicht ganz zur Perfektion gereicht hat.
Ach, und die muss dann schon sein, ja?
Die muss schon sein. Ich habe immer Theater gespielt, als würde abends ein amerikanischer Agent drinne sitzen.
Ah.
So, naja, ich mache einen Spaß. Aber ich habe da einen ziemlich hohen Anspruch. Kein Beruf ist so mit wenig Training verbunden wie der des Schauspielers, obwohl es eigentlich anders sein müsste. Aber ich kenne so viele Schauspieler, die kommen uneingesprochen auf die Bühne, labern irgendwelches Zeug, es geht irgendwo hin und es wird akzeptiert. Das geht bei einem Opernsänger nicht und das geht bei einer Tänzerin nicht. Meine Mutter war Tänzerin.
Eben, das kommt ja irgendwie aus der Familie.
Und die wollte das nicht, aber ich bin ja im Ballettsaal aufgewachsen quasi. Ja, das war für mich mein Leben, dass ich dachte, so funktioniert die Welt. Und deswegen werde ich Tänzer und hatte eben auch Unterricht und ich war begabt und sollte zur Ballettschule und das wollte dann meine Mutter nicht und so.
Und dann waren Sie aber da.
Ich war dann da, bin aber an meine körperlichen Grenzen gekommen und was mich auch von diesem Beruf abgehalten hat, du kannst den nicht lange ausüben. Ich hätte es auch nicht zur Solistin wahrscheinlich geschafft und das hätte schon sein müssen.
Ich verstehe.
Gruppentänzerin hat mich nicht interessiert.
Waren Sie zu klein?
Nee. Es gibt kleine Solistinnen auch, aber
okay.
Nein, ich war nicht auswärts genug, es war nicht...
Auswärts, was heißt das,
alles, das ganze Becken und so weiter und so fort, das habe ich mir alles antrainieren müssen. Es war eine elende Schinderei und meine Mutter hat das dann auch unterbunden und ich bin dann weiter fleißig zur Schule gegangen. Und dann dachte ich, dann werde ich Opernsängerin.
Mm.
Und da sagte mein Vater, der nun Musiker war, ja, aber da musst du ein Instrument lernen. Was schwebt dir denn da so vor? Und da habe ich gesagt, Harfe, weil ich das schick fand. Und er sagt, wie kommst du darauf? Ich sage, das kann ich schon. Das habe ich in der Küche am Eierschneider schon geübt. Das klingt prima. Und dachte ich, so sitzen wir so.
Ja.
Und hat ein schönes Kleid an. Da hat mein Vater gesagt, nein, es müsste dann schon Klavier sein. Das war auch wieder eine elende Quälerei. Ich habe es gehasst. Ich hasse es bis heute, dieses Instrument. Ich höre es sehr gerne. Und es gibt so viele tolle Pianisten. Ich habe nie wieder selber Klavier spielen müssen, außer in dem Krause-Film, weil der Böhlich sagte, da spielst du Klavier als Musiklehrerin. Da musste ich so eine Bach-Sonate, das habe ich aber wirklich geübt, kriege ich irgendwie nicht zusammen, die Bedenpfoten. Und da habe ich gedacht, ja gut, dann wirst du Schauspielerin, da brauchst du gar nichts zu können. Dachte ich so. Aber dadurch, dass ich nun alle diese Sachen, ich konnte wunderbar singen und so, ich wäre bestimmt eine tolle Opernsängerin geworden, wenn das mit dem Klavier nicht gewesen wäre. Aber das ist natürlich auch ein solcher Verzicht an dem Leben, was ich eben auch gerne führe. Jetzt nicht mehr, aber früher gerne mal abends in der Kneipe sitzen.
So, um die Häuser ziehen.
Um die Häuser ziehen, das kannst du nicht machen.
Nee.
Es macht deine Stimme nicht mit. Wenn du die und die Partie hast, dann hast du die Schnauze zu halten.
Ja. Das kann ich mir vorstellen, fällt Ihnen schwer.
Ja, zu mir hat mal wirklich so eine Ärztin gesagt, da war ich heiser. Ich sage, ja, ich muss in der Vorstellung viel brüllen, aber ich habe eigentlich eine gute Technik. Und da hat die gesagt, Ihr Problem ist nicht die Vorstellung, Ihr Problem ist die Kantine. Da stützen Sie nicht. Da sitzt sie ja am Tisch mit dem Bier vorm Hals und quatscht so wie jeder andere eben auch. Und das geht auf die Stimmbänder. Da wird geraucht und so. Da trocknet alles aus.
Das
und
mit dem Stützen müssen wir kurz erklären. Also man stützt mit dem Zwerchfell.
Ja, mit dem Zwerchfell.
Dadurch kann man genau genommen tagelang sprechen, aber man muss diese Technik
Und du entlastest die Stimmbänder. Und es hängt ja auch mit der Atmung zusammen und so. Du atmest ja einfach ganz normal so.
Ja.
Ne? Nicht wie du das Bühnenatmen dann eben machst. Und deshalb wäre Opernsängerin für mich, ich wäre gerne in den Armen eines Tenors gestorben.
Oh,
mit einem schönen Kleid.
Wie
und ja, so habe ich mir das vorgestellt. Ja.
Na gut, alles andere, was dann kam, ist ja wahrscheinlich jetzt im Rückblick auch was, wo Sie sagen, das war gut so.
Das war in jedem Fall richtig. Es war weniger romantisch, weil mein Rollenprofil war weniger die Prinzessin, die man also erretten muss oder die dann geköpft wird. Ich hatte mehr so, ja, spezielle Rollen. Ich habe eben nicht die Ophelia gespielt, ich habe den Narren im König Lear gespielt, ja.
Viele Sachen, in denen ich Sie gesehen habe, haben was Komödiantisches.
Ich glaube, dass ich dafür auch irgendwie so einen Sense habe. Mein Leben ist auch komödiantisch, sonst könnte ich es nicht aushalten. Das Komödiantische beinhaltet ja immer zwei Seiten, nämlich Leben und Tod.
Da sind wir beim Thema.
Okay, und das verkennen viele, die denken, Komödie ist gleich dämlich, dumm und oberflächlich. Wobei ich auch immer sage, die Tiefe beginnt an der Oberfläche. Wenn wir jetzt mal das Beispiel Loriot nehmen, der nur ein Bild gerade hängen will und es endet in einer Katastrophe.
Ja.
Wir lachen drüber, weil wir nicht betroffen sind. Aber für den, der wartet auf seinen Chef, bedeutet das eventuell, er kriegt diesen Job nicht. Also ich habe nie diese klaren, sage ich mal, Rollen gespielt, sondern immer mit einem Knacks, immer mit irgendeinem Bruch. Und das ist eigentlich eine Gnade.
Also die Frau hat was Komödiantisches, das merkt man ja wohl in jeder Sekunde, in der sie sprechen.
Na, insofern Komödiantisches, weil wir haben ja in der DDR nicht das journalistische Kabarett bedienen dürfen. Wir konnten nicht sagen, Honecker ist eine Flachpfeife oder so, hat schlechte Entscheidungen getroffen, ging nicht. Also haben wir das in Szenen verpackt. Und innerhalb kürzester Zeit hast du so und so viele Rollen gespielt. Was also der Vorläufer von Comedy ist.
Ja.
Beziehungsweise ist eine Art von politischer Comedy. Und das war für mich als Anfängerin natürlich ein Brett. Ich konnte so viele Figuren, natürlich nicht bis in die letzte Faser eines Menschen, das ist ja klar. Du hast die angerissen, diese Figuren. Trotzdem, in der Erarbeitung habe ich mir immer so eine Figur vorgestellt. Wie lebt die? Ist die alleine? Hat die Kinder? Hat die einen Fernseher? Hat die einen Hund? Säuft die? Verschläft die gerne? Hat die einen Garten? Und sowas. Doch, und dann konntest du die Figur skizzieren. Und die habe ich dann also auf die Bühne gestellt. Hinzu kam meine Musikalität, weil Kabarett ist natürlich auch eine Timing-Sache. Wenn du die Pointe zu spät machst, weiß der Zuschauer schon, was du sagen willst. Eventuell. Oder wenn es klapp geht in den Dialogen. Also das ist eine Timing-Sache und das konntest du da wunderbar
und sie
konnten
trainieren. Auch singen.
Und
ja,
dann hast du natürlich viel gesungen. Und in der Zeit habe ich sowieso Musik gemacht, also mit Lutz Künzel und der Gruppe Set. Wir hatten eine eigene Band, Lollipop hieß die, und wir haben bei Amiga Platten gemacht und so. Ich habe Chöre im Studio eingesungen. Es war wirklich eine vom Handwerklichen her und von meinem Berufsbild und von der Auffassung, ich bin eben gerne Entertainer auch, war das ideal. Und dann noch mit so einem politischen, was nicht auf meinem Mist gewachsen ist, natürlich, aber ich habe ja diese politische Bildung dadurch mitbekommen. Wenn du die an der Hochschule eingeprügelt kriegst in, was weiß ich, in wissenschaftlicher Kommunismus oder Marxismus, Leninismus, da gehst du früh um 7:30 hin, sitzt es ab und denkst, hoffentlich ist es bald vorbei. So, aber da gab es eben richtige Auseinandersetzungen. Durch Jürgen Hart natürlich, ein ganz kluger, dass der mir in meinem Leben begegnet ist, das war wirklich eine Gnade, muss ich sagen.
Viele kennen ihn ja durch den Song
Sing
My Socks Sing.
Ja, ne, genau. Ja. Der ja auch sehr tiefgründig übrigens
absolut
ist.
Absolut. wenn man genauer hinhört, ja vieles von dem.
Ja.
So gar nicht oberflächlich.
Nein, nein.
Genial, wenn einem das gelingt, oder?
Ja.
Kabarett, viele, viele Rollen. Feste Rollen, wo man sie richtig damit identifiziert, also zum Beispiel in der ZDF-Serie Hotel Elfi oder vorher die Lindenstraße.
Nee, Girlfriends war, erst war Girlfriends.
Das war mal also die richtige Reihenfolge.
Lindenstraße, Girlfriends, Hotel Elfi, sagen wir mal so. Und dann eben diverse andere Sachen.
Ja, von, genau. Also Krause haben Sie schon erwähnt.
Ja.
Diese wunderbaren Krause-Filme.
Krüger. Ich habe Tatorte gemacht und diese ganzen Soko-Sachen, ne? Immer mal wieder eine Episodenrolle, das macht so einen Spaß, wenn du nicht die Verantwortung für diese ganze Serie hast. Mhm. Ja, also in aller Freundschaft ein paar Mal gewesen. Und
naja, einfach ein sehr bekanntes
Fünf Fernsehen. Traumschiffe. Fünf Traumschiffe. Fünf Traumschiffe.
Ja, Wahnsinn. Sie gehen da heute sozusagen privat noch drauf, ansonsten würden Sie nicht mehr rauf, so zu
also
drehen?
Also es ist nicht
oder?
Wegen der Besetzung nicht mehr, nein. Mhm. Ich möchte nicht mit irgendwelchen YouTubern zusammenspielen und Influencern. Ich finde, es ist immer noch ein Beruf, dieser hat was mit Schauspiel zu tun. Und ich finde die Entscheidung auch falsch, weil das Publikum, was das Traumschiff guckt, kennt diese Leute nicht. Und die jungen Leute gucken kein Traumschiff. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du Horden von YouTubern hinholen. Gucken die nicht, die wollen die nicht in diesem Format sehen. Und man sollte sich zu diesem Format, was der Rademann damals kreiert hat, oder ob er es abgekupfert hat aus Amerika, gab es ja da Love Boat, sowas, ne? Hatte ja so ein Vorbild. Da sollte man entweder sagen, wir machen Schluss, oder wir machen es so weiter für das Publikum, das es sehen will. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man nicht mal ein bisschen was Hipperes und was Moderneres oder von den Geschichten her. Ich finde auch die Besetzung des Kapitäns nicht gut.
Das sogar. Ist der Herr Silbereisen. Er ist ja auch kein Schauspieler.
Und das merkst du.
Naja, weil eben verkannt wird, dass nur weil einer Promi ist, er dann einfach mal locker auch Schauspieler ist. Schauspiel ist eben ein Handwerkszeug, oder?
So ist es, Sie haben vollkommen recht.
Also ich gehe ja auch auf Bühnen, aber ich bin Moderatorin. Ich würde mir niemals anmaßen, eine Rolle spielen zu können. Das kann ich nicht.
Und umgekehrt ist es auch nicht so einfach. Nicht jeder Schauspieler ist ein guter Moderator.
Der spielt dann manchmal Moderator.
Und das merkst du auch. Und das wird ganz peinlich. Hallo, meine Damen und Herren. Und so, da merke ich das sofort.
Ja.
Ich finde Moderation ganz schwer.
Ist es, danke. Also das ist beiderseits ein Handwerkszeug.
Ja.
Und ich finde es gut, wenn man sagt, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also das kann ich, das können Sie und das merkt man auch, ob das einer kann oder nicht.
Ja.
Ich habe Sie jüngst gesehen im Wintergarten-Varieté in Berlin. Da gab es ein deutsch-deutsches Jubiläums-Singspiel zum 35. Hochzeitstag. Man kann schon ahnen, wenn wir wissen, wir sind im Jahr 2024, vor 35 Jahren, ist die DDR der Bundesrepublik beigetreten. Danke, dass Sie es gesagt haben. Ich sage das normalerweise auch so. Also es gab die Deutsche Vereinigung und es gibt das sogenannte Jubiläumssingspiel König der Zwerge, gemeinsam sind wir klein.
Ja.
Das ist ja schon vom Titel her eine Provokation, oder?
Aber es stimmt doch, oder? Ich finde ja.
Frage der Sicht auf die Dinge.
Ich finde, gemeinsam sind wir klein.
Sind wir klein.
Wenn wir klein sind, sind wir auch gemeinsam klein.
So gedacht. Viele denken natürlich, wir sind gemeinsam groß. Weil schon mal die Fläche ist ja schon größer geworden. Es sind mehr Menschen in Deutschland.
Ja.
Die Schwierigkeiten sehen wir aber jetzt.
Ja, und dadurch, dass die Probleme auch größer geworden sind, sind wir auch gemeinsam kleiner.
Hm. Sie sind die Erzählerin in diesem Stück gewesen. Also man muss sich vorstellen, da stehen 12, 15 Schauspielerinnen und Schauspieler in einer Reihe an Pulten, treten immer an dieses Pult, wenn sie dran sind und spielen so ein bisschen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und Sie sind die Erzählerin. Was hat Sie daran gereizt?
Ich erzähle gerne Geschichten. Und als man mir das angetragen hat, ich habe gar nicht lange überlegt, ich habe sofort Ja gesagt. Und ich mache ja eben auch viel im Hörbuchbereich und viele Hörspiele auch und Synchron und so. Und ich spiele gerne mit der Stimme und ich fessel gerne Leute übers Erzählen.
Mhm.
Weiß nicht, woher das kommt, weil meine Oma viel erzählt hat oder. Und wenn man dann so das dramaturgische Bindeglied ist, wo es drunter und drüber geht und alle quatschen durcheinander. Und dann kommt einer und sagt, aber dann passierte Folgendes. kannst du die Leute wiederholen. Es hat auch was mit Macht zu tun, ja, wenn du da oben sitzt und du kannst die Leute wieder in die Handlung einbinden. Mhm. Ehe sie ganz abdriften oder sich im Lachen verfranseln gedanklich, holst du sie dann wieder zurück. Das ist einfach eine schöne Aufgabe. Die wird es, wenn es zu einer Dramatisierung kommt, in Form eines Musicals, ich habe das so verstanden, ja, dass das so geplant ist, wird es natürlich keinen Erzähler geben.
Das heißt, da sind Sie raus?
Ja.
Oder spielen Sie dann möglicherweise eine der Rollen?
Ich glaube nicht. Ich habe so viel Theater gespielt, es ist jetzt Feierabend bei mir.
Echt?
Ja.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, es kann sich keiner.
So eine Vollblut-Schauspielerin wie Sie.
Ich habe das gemerkt, dass ich das nicht mehr möchte. Mhm. Das kann man ganz schwer erklären. Das war mein Leben. Diese Bühne und das alles und sich in den Dienst einer Figur zu stellen und mit den verschiedensten Mitteln singen, tanzen oder auch nur in Anführungsstrichen, 3 Stunden lang eine Rolle zu entwickeln. Ich will das nicht mehr machen. Ich komme mir irgendwie doof vor. Da ist irgendwas zerbrochen bei mir. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe ja letztes Jahr noch Theater gespielt.
Ja.
Da habe ich einen Schutzengel gespielt. War eine sehr schöne Rolle. Die Leute haben sich gebogen vor Lachen. Und ich habe gedacht, was machst du hier? Das war wie in einer Lenore-Reklame damals. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wo die Frau sagt, warum ist denn das so kratzig? Und dann kam die Frau aus der Frau raus und sagte zu der Frau, die gerade gesagt hat, warum ist das so kratzig? Weil du nicht mit Lenore gespült hast. Und so war das. Die Leute lachten und ich denke, hör doch bitte auf. Und dann kam die Manon aus der Manon und sagt, dann geh doch nach Hause. Mir macht's keinen Spaß mehr. Mich da zu verbiegen und ich weiß nicht, was das ist. Und da habe ich beschlossen, auch aus gesundheitlichen Gründen, weil ich sehr krank geworden bin auch, denn das ist ein Beruf, der kann tödlich sein, wenn du nicht aufpasst. Mit allem drum und dran, weil der geht an die Substanz, sowohl an die körperliche als auch an die seelische. Wenn du es dann noch mit Kollegen hast oder mit Regisseuren, die also schlecht mit Menschen umgehen und du das 40 Jahre lang über dich ergehen lassen hast oder auch ertragen hast, weil du dachtest, Disziplin und ich will die Rolle spielen und der ist dann auch irgendwann mal weg, das macht was mit einem. Mhm. Und wenn du dann gesundheitlich auf einmal auf der Schnauze liegst oder manche fangen an zu trinken oder sonst irgendwas, da habe ich die Reißleine gezogen und habe gesagt, nee, ich will das nicht mehr. Ich brauche es nicht für mein Ego. Habe ich eigentlich noch nie für mein Ego gebraucht. Ich brauche das nur für meinen Spaß.
Ist es wahr?
Ja.
Oder sagen Sie das jetzt nach so vielen Jahrzehnten?
Nein, nein. Natürlich ist das toll, wenn die Leute klatschen. Du verbeugst dich, ich krieg da Gänsehaut. Mhm. Oder wenn die Bravo rufen. Ja. Aber wenn ich eine Rolle anfange, dann fange ich immer wieder von vorne an. Ich bin genauso blöde wie vorher, weil jede Rolle anders ist und was anderes verlangt. Und da habe ich nie irgendwie, guck mal, wie ich das jetzt mache oder so. Und das stelle ich bei ganz vielen fest, die sich nicht in den Dienst der Rolle stellen, sondern immer, das sagt die Figur nicht, wo ich sage, nein, Schätzchen, du sagst es nicht. Hm. Du willst es nicht sagen. Du willst sympathisch sein. Du willst schön sein. Aber das ist die Figur nicht. Ja, aber die Figur ist doch nicht blöde. Doch, in dem Moment, wo sie das tut, ist sie dumm. Mhm. Sonst haben wir hier keine Konflikte. Mhm. Dann braucht man das gar nicht zu machen, das Ganze. Das Schauspiel.
Und dann sagen Sie jetzt, ich achte jetzt auf mich,
ja,
auf meine Gesundheit.
Ich bin immer aufs Material gegangen. Es gibt
ja, Sie haben sogar mit, was weiß ich, Achilles, Sehnenriss gespielt und
Kreuzbandriss.
Oder Kreuzbandriss, ja.
Mit Kreuzbandriss. Da hatten wir aber abends Premiere, was sollte ich machen?
Naja.
Ich kann doch die Leute nicht nach Hause schicken, mhm, ne?
Ah, ja.
Das ist früh in der Generalprobe passiert, am Kudamm und dann ins Krankenhaus und ja, es war Wochenende, haben die gesagt, kommen Sie am Montag wieder und dann wird operiert und so. Und dann sagten die, es war viel zu spät. Naja, gut, es ging, es war Komödie im Dunkeln, wo man sowieso nicht so gerade laufen konnte. Ich konnte mich da also ganz gut retten, aber
für die Gesundheit ist aber natürlich trotzdem
nein,
nicht gut.
Natürlich nicht.
Und jetzt sagen Sie, da war jetzt was.
Und dann habe ich mir das Bein gebrochen. Dann habe ich erst habe ich mir ein Zeh gebrochen auf der Bühne. Habe ich mit einem gebrochenen Zeh weitergespielt. Und ich dachte schon immer, Malon, was machst du? Das ist doch nicht gut. Vor allen Dingen, so jung bin ich jetzt nun auch nicht mehr. Es heilt ja nicht mehr so schnell, ne? Früher hat man alles schneller weggesteckt und so, was auch fatal ist, weil du dann nicht auf dich achtest. Du denkst, der Körper macht das so einfach. Nee, macht er nicht. Dann hatte ich mir das Bein gebrochen. Und dann sagte mir mal jemand, beim Drehen war das, ich bin ja in so einer Serie drin, Ich dich auch heißt die, und die drehen wir immer in Köln, 3 Monate lang. Das ist so bei ZDF Neo. Und da hatte jemand als Schnapsklappe, nun muss man dazu sagen, es wird dann immer so eine Klappe geschlagen und dann muss einer was ausgeben, entweder Kuchen oder am Ende Bier oder Champagner. Und der hatte einen Astrologen ausgegeben, sozusagen, bestellt. Einen ziemlich bekannten auch in Köln, also eine Nummer. Und alle Techniker und Beleuchter, ja, da gehe ich doch nicht hin, das brauche ich nicht. Und sind alle hingegangen. Und ich habe gedacht, ach, ich gehe da mal hin. Und der hat mir schon mal auf den Kopf zugesagt, was hast du denn gemacht? Der konnte das mit meinem Bein ja gar nicht wissen. Ich sagte, du bist aber auch nicht ganz gesund, ne? Da musst du ein bisschen aufpassen. Ich sage, ja, ich habe mir das Bein gebrochen. Ja, naja, sagt er, deine schlimmen 7 Jahre sind jetzt rum. Man sagt ja immer, alle 7 Jahre verändert sich was, und ich merke das auch. Ich sagte, du musst wirklich einen Gang runterschalten. Das geht so nicht, das ist toxisch und vor allen Dingen für deine Seele, und das habe ich eben auch gemerkt. Und ich habe es schon bei Corona gemerkt, als alle rumjaulten und oh, und kein Job, da habe ich gedacht, es ist so herrlich. Ich muss abends nicht ins Theater, weil dir ist der ganze Tag versaut. Du wachst früh auf und sagst, oh, heute Abend muss ich auf die Bühne. Und ich bin immer aufgeregt. Und
es immer noch?
Immer jetzt? Noch. Mhm. Ich habe noch nie was aus dem Ärmel geschüttelt. Mhm. Und es fällt mir immer schwerer. Und bei mir sieht eben immer alles leicht und laut. Und die braucht das und die muss auf die Bühne. Und ich sage ja immer, ich bin Zirkuspferd, aber eine Rampensau, das bin ich nicht. Ich bin keine Rampensau. Ich spüre sehr wohl mein Gegenüber und bin ein Ensemble-Player und ein Team-Player. Aber ich habe leider mal eine ziemliche Ausstrahlung. Das ist so. Und da muss man halt gucken, dass man sich da gut einfügt und so. Und deshalb glaubt mir keiner, dass ich mit diesem Theaterspielen Schluss mache. Das glaubt mir keiner.
Ja, das kann man auch schwer
glauben. Ist auch wieder tragisch.
Ja, ja. Ja. Man wird's ja merken, ja, wenn man sie dann nicht mehr sieht.
Ja.
Sie hatten schon ziemlich früh in unserem Gespräch das Stichwort Leben und Tod reingebracht. Wir alle rechnen ja damit, dass der Tod irgendwann kommt, stimmt's?
Ja, man wird ja schon mit dem Todesurteil geboren.
In gewissem Sinne ja, aber dazwischen liegt ja eine schöne Zeit.
Ja.
Im günstigsten Falle.
Ja.
Die man hoffentlich selbst bestimmt. Das haben Sie zum großen Teil gemacht, habe ich
gesagt. Ich habe mir alles wiedergeholt, was ich nicht hatte. Ich hatte keine schöne Kindheit. Wirklich nicht.
Weil zu viel die Eltern
unterwegs? Naja, ich bin ja erstmal bei meiner Oma aufgewachsen. Meine Mutter und ich, wir haben nie einen richtigen Draht zueinander gefunden. Mhm. Und meine Mutter hatte eben auch ein ganz schweres Leben als Kind. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aus politischen Gründen. Aber die waren halt Verfolgte und die ist damit irgendwie nicht klargekommen und kannte nichts anderes, außer Drill funktionieren, damit man nicht abgeholt wird. Und ich hatte den lieben Gott in der Tasche. Ich bin ein Sonntagskind. Ich kam auf die Welt und obwohl ich eine Frühgeburt war und alle gesagt haben, oh Gott, das wird nicht, habe mich durchgekämpft, hatte ganz schwer Keuchhusten, alles gewuppt. Mir fiel in der Schule alles zu. Ich musste mich nicht großartig hinsetzen und lernen. Hat meine Mutter wahnsinnig gemacht. Die musste sich alles erarbeiten. Die hatte wirklich ein schweres Leben. Und ich war so ein Sonnenschein. Ich bin auch wie ein Welpe immer an allen hochgesprungen, die nett zu mir waren. Was natürlich dämlich ist, weil es auch manche ausgenutzt haben. Ne? So, ich habe auch alles weitererzählt. Wenn mir jemand was erzählt hat, fand ich toll. Du musst es wirklich sagen, na, bitte niemandem weitererzählen. Ja, ist gut. Hast du es begriffen? Ja, habe ich dann auch nicht gemacht. So, meine Mutter war ganz anders. Und wir haben auch schöne Zeiten zusammen gehabt. Aber das meiste war schwierig. Und deshalb bin ich auch zum Theater gegangen, weil ich brauchte meine Kindheit zurück. Oder beziehungsweise ich wollte Kind sein. Und das kannst du am Theater. Da gibt es so viele Bekloppte, Das fällt gar nicht aus, das, auf. Deswegen mit Diversity, was die mir jetzt hier alle kommen, das hatte ich schon als Kind. Mhm. Ich bin mit Homosexuellen aufgewachsen, bin mit Männern in Frauenkleidern aufgewachsen. Und da habe ich noch gar nicht die Verknüpfung gehabt, naja, der spielt eine Rolle oder so. Das war für mich der Bernd und der hat jetzt ein Tütü an. Das war für mich völlig normal. Bunt alles.
Sehr gut.
So, und da musste ich hin. Ich hätte das sonst nicht überlebt.
Und Sie haben, apropos überlebt, natürlich Ihre Mutter überlebt. Und
ja.
Haben mir schon im Vorgespräch gesagt, Sie haben die Trauerrede für Ihre Mutter gehalten.
Ja.
Warum haben Sie es gemacht?
Weil ich dachte, ich bin ihr das schuldig, wir können dann friedlich auseinandergehen. Also jeder seine Reise weitermachen. Ich habe sie auch begleitet. Palliativ, auf der Palliativstation. Obwohl meine Mutter wieder mal den Kontakt zu mir abgebrochen hat, weil wieder mal etwas war, was ihr nicht gepasst hat. Dann hat meine Mutter nicht mehr mit einem gesprochen. Über Monate. Als Kind ist das ganz schrecklich.
Hm.
Das ist ganz furchtbar. Mir wäre Kloppe lieber gewesen als diese Isolation, ja. Und da war also wieder mal was. Und dann rief also meine Cousine an und sagte, du, deiner Mutter geht's schlecht. Da wollte die mich nicht sehen. Nein, brauche ich nicht.
Wie alt war sie?
88. Hm. Bockig. So, und dann habe ich sie mir zur Brust genommen. Ich sage, pass mal auf, wir konzentrieren uns jetzt hier mal eine Runde. Ich sage, du bist jetzt hier gerade mal am Arsch. Hm. Du hast mir gar nichts zu sagen, ich gesagt. Und wir vertragen uns. So. Oh, da hat sie ganz doof geguckt.
Mhm.
Und dann habe ich sie auch begleitet. Und dann hatten wir mal einen langen, langen Moment, wo nur Liebe im Raum war. Da habe ich mein ganzes Leben drauf gewartet.
Oh.
Ja. Ja, und niemand kannte meine Mutter so gut wie ich.
Mhm.
Und ihr habt eine große Show gemacht für sie. Von Freddie Mercury bis Tchaikovsky war alles dabei. Alles, was sie geliebt hat, auch an Musik. Und ich kann das einfach auch gut verpacken. Auch diese kleine Kritik oder so. Alle, die da waren, kannten ja auch meine Mutter und wussten, was die für ein Brocken war. Ja. Und ich wollte es auch für die Freunde meiner Mutter oder die dann da waren bei der Trauerfeier, die sollten ja auch ein bisschen sich unterhalten fühlen. Also das war auch im Sinne meiner Mutter, das weiß ich ganz genau.
Mhm.
Weil meine Mutter war jemand, die wollte nicht langweilen.
Also Sie haben sich intensiv damit beschäftigt und ich denke, es geht auch weiter, weil ja irgendwann steht ja bei uns auch das Ende bevor, ne?
Ich habe neulich Marianne Koch gesehen in Riverboat.
Ja.
93. Abgesehen davon, dass die aussieht wie 73, was die zu erzählen hat, hochspannend, auch sehr unterhaltsam übrigens, die hat gesagt, so soll man nicht denken. Man soll nicht sagen, ach, den Kühlschrank kaufe ich mir nicht mehr, das lohnt sich nicht mehr. Meine Mutter hat sich noch ein neues Auto gekauft mit 88. Ich meine, man hat ja nur wirklich nicht das ewige Leben. Marianne Koch hat sich noch mal einen neuen Hund geholt aus dem Tierheim, wo man sagt, unverantwortlich und so. Natürlich ist für den Hund gesorgt. Die sagt, man muss immer perspektivisch denken und nicht, ach, das hat keinen Sinn mehr, jetzt nochmal und so.
Nee, das meine ich auch nicht. Ich meine genau das. Deswegen mache ich auch diesen Podcast, Gespräch über Leben und Tod, weil ich sage, Leute, lasst uns übers Leben reden.
Ja.
Angesichts dessen, dass der Tod irgendwann kommt.
Ja.
Lasst uns doch so intensiv wie möglich genau diese Zeit nutzen, vielleicht so lange wie möglich, wenn das einer will. Wobei, als ich mich jetzt vorbereitet habe auf unseren Podcast, habe ich die wunderbare Formulierung gelesen auf Ihrer Website, wer im Stehen lebt, muss nicht auf Knien sterben. Das hat mich sofort angesprochen, weil ich so eine Haltung auch habe, weil ich sage, Leute, bis zu guter Letzt und dann auch selbstbewusst. Ist das ungefähr so gemeint?
Ja, weil es gab ein Zitat von Arthur Becker, lieber im Stehen sterben als auf Knien leben. Das stand bei uns
in der Schule.
In der,
ne?
Schule,
genau.
In,
ja,
der Aula,
ja,
wo ich dachte, hä, wieso soll ich denn? Und das habe ich einfach dann mal umgedreht. Ich habe das mir mal auf der Zunge zergehen lassen und denke, nee, so wird ein Schuh draus. Ja, so, der muss nicht auf Knien sterben. Also natürlich ist das philosophisch gemeint und übergreifend und als Metapher vielleicht. Weil man sagt ja auch, wie man lebt, so stirbt man. Weiß ich nicht, aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass meine Mutter sehr schwer gestorben ist.
Wollte nicht loslassen?
Nee, weil nicht sein kann, was nicht sein darf.
Hm. Und wie wird's bei Ihnen sein?
Ich weiß es nicht. Ich habe ja alles gemacht, meine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament und so weiter. Schon lange. Das habe ich schon lange gemacht. Und ich hoffe, dass ich loslassen kann. Übrigens habe ich auch immer gesagt, wenn, ja, mit Johannes Hees doch schon, der steht noch mit 100 auf der Bühne und so, da habe ich gesagt, da war ich ja noch nicht so weit, dass ich aufhören wollte, heute noch mittendrin. Da habe ich gedacht, hoffentlich kriege ich mal den richtigen Zeitpunkt mit, aufzuhören. Mhm. Nicht, dass es peinlich wird. Und so hoffe ich das auch mit dem Leben, dass ich dann spüre, wie meine Oma, die gesagt hat, oh, ich habe keine Lust mehr, jetzt noch ein Winter, Winter heizen, es kommt da nichts Neues, alle, die ich kenne, sind tot. Und so, meine Oma war keine sehr gebildete Frau, ne? Also die hätte sich nie in Zug gesetzt und wäre irgendwo hingefahren, hätte sich was angeguckt oder wäre ins Museum gegangen oder so, hätte die nicht gemacht. Wir haben ganz andere Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten und aktiv zu gestalten. Und ich hatte natürlich auch schon Punkte, wo ich gedacht habe, lieber Gott, mach, dass ich tot bin. Ich halte es nicht mehr aus. Mach einfach das Licht aus. Macht er aber nicht. So leicht macht er einem das nicht. Noch zumal er, wer auch immer, ob es jetzt Gott oder wer war, dieses Leben ja ein Geschenk ist. Und dieser Körper und das alles. Also kannst du jetzt nicht einfach sagen, bloß weil du glaubst, du überreißt diese Probleme nicht.
Und doch könnte es ja einen Moment geben, wo man sagt, reicht jetzt.
Das ist was anderes.
Ich zum Beispiel bin ja für selbstbestimmtes
Aber
Sterben.
Aber ich denke, ja, habe ich nichts dagegen, wenn ich weiß, wenn es soweit ist. Als ich jetzt krank geworden bin, warum? Weil ich wieder eine Tournee gemacht habe, obwohl ich schwer erkältet war. Ja, wir finden keinen Ersatz und so weiter. Dann zum Arzt, ganz schwere Medikamente gekriegt. Nach 2 Tagen ging es mir wieder gut. Was war das Ende vom Lied? Ich hatte eine Mageneinblutung. So schlimm durch diese Medikamente, dass es um Leben und Tod ging. Und ich lag 2 Wochen lang im Krankenhaus wegen so Mist. Hm. Und als der dann noch sagte, oh, da ist aber... Ich will jetzt nicht die Leute mit Krankheitsgeschichten langweilen, obwohl, die hört man ja immer gerne, Krankheitsgeschichten. Als der dann so einen kritischen Blick kriegte, oh, da müssen wir nachgehen, da habe ich auf einmal Muffensausen gekriegt. Und dann schließt du auf einmal einen Pakt mit dem höheren Wesen. Also, lass es noch mal gut gehen. Ich mache auch das und das. Da denkst du, was ist denn nun los? Vorher die große Fresse, lieber Gott, mach's Licht aus. Mhm. Und jetzt auf einmal hängst du an deinem Leben. Ich habe das Harald Schmidt erzählt, weil der ist auch so ein bisschen Hypochonder-mäßig. Also aus
Mann
Spaß.
Halt.
Ja, ja, Mann. Und der hat gesagt, ja, weil du noch nicht dran bist.
Mhm.
Und ich hoffe, ich merke, wann ich dran bin. Und dann bin ich auch vernünftig. Das glaube ich schon. Weil ich bin ja nicht dämlich. Ich habe noch nie was erzwungen, wo ich gemerkt habe, das hat jetzt gar keinen Sinn. Obwohl ich wieder bin. Ich bin gerne mit dem Kopf durch die Wand, gerne mal. Aber da ist immer noch ein Funken Hoffnung. Da ist immer noch irgendeine Möglichkeit, wo man was verändern kann. Dann schlage ich mir auch die Hörner ein. Ja. Aber wenn es gar nicht geht, dann mache ich zu und gehe weg. Und das sind die meisten Leute von mir nicht gewöhnt. Die sind dann immer konsterniert. So bestimmte Jobs. Ich gesagt, ich habe es euch gesagt. Ihr habt nicht gehört, ihr glaubt mir nicht. Ich sag's nicht nochmal, ich gehe jetzt. Ich verlasse die Produktion, ich mache das nicht mehr mit. Ich hab's 3-mal gesagt und ihr habt mir immer gesagt, ja, ja, das machen wir schon. Es wurde nicht gemacht. Ich rede doch nicht, um Luft zu bewegen.
Und dann wird's irgendwann mit dem Leben auch so sein. Ich gehe jetzt.
Ich hoffe.
Schwarz hören.